Willkommen zu Faszination Medizin, einem Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Hier geht es um Menschen, die Medizin und Wissenschaft weiterdenken und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Wir wollen sie kennenlernen, wollen herausfinden, was sie persönlich antreibt, was sie inspiriert, wie sie die Leidenschaft für ihr Fachgebiet entdeckt haben und was sie dem medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchten.
Meine Damen und Herren, heute wieder eine neue Folge unseres Podcasts Faszination Medizin. Ich sitze hier heute mit Professor Ulf Christa Hoffmann, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, gleichzeitig auch Sektionsleiter Endoprothetik in der Klinik für Orthopädie, Unfall- und Wiederherstellungschirurgie an der Uniklinik RWTH Aachen. Ein langer Titel. Ich grüße Sie. Hallo.
Schönen guten Tag, Herr von Stetter.
Da können wir vielleicht gleich noch zu sprechen, was das alles wie miteinander zu tun hat. Aber die Einstiegsfrage ist bei uns eigentlich immer identisch. Wie sind Sie zur Medizin gekommen? Wussten Sie das schon früh oder relativ spät?
Dieses Jahr habe ich tatsächlich 20-jähriges Abiturjubiläum. Das ist ein Datum, was einen irgendwie doch emotional ein bisschen berührt. Und so habe ich in den letzten Wochen immer wieder so Momente gehabt, wo ich so die letzten Tage an meinem Gymnasium ein bisschen Revue habe passieren lassen. Und ich kann mich noch an ein Bild sehr gut erinnern. Das war so der Tag von unserem Abiturscherz, wo wir dann vor dem Haupteingang standen und ich hatte meinen besten Freund zu meiner Rechten. Wir saßen so angelehnt auf dem Geländer und haben den anderen zugeguckt beim Rumtoben und haben so die Gedanken schweifen lassen, wo soll es denn nun hingehen? Weil irgendwie so mit dem Abitur kam das Signal, jetzt stehen alle Türen offen. Und vor lauter Türen wusste ich aber nicht so wirklich, durch welche ich eigentlich durchschreiten soll. Und bei den vielen Möglichkeiten hatte ich mich selber eher technisch orientiert gesehen. Damals gab es aber ja noch den verpflichtenden Wehrdienst für den männlichen Jahrgang, was in irgendeiner Form auch immer so eine Zwangsmöglichkeit war, die Gedanken zu sortieren. Ich selbst habe meinen Wehrdienst als Musiker beim Heer abgeleistet, als Saxophonist. Und die allgemeine Grundausbildung für die Musiker war jedoch damals im Sanitätsdienst. Mhm. Und in dieser Zeit hat es bei mir ganz klar gefunkt.
Okay. Kann man durchaus nachvollziehen. Ist natürlich eine lustige Wendung, wenn das so ging. Gewisse Anleihen und Parallelen von der orthopädischen Chirurgie zu technischen Berufen gibt es wahrscheinlich auch. Ne? Da kann man nochmal gleich ein bisschen drüber schauen. Wenn Sie dann Ihren Werdegang so einmal Revue passieren lassen. Medizin hat ja ein NC, das heißt, man weiß ja nicht, wo man da hingeht. Wo hat es Sie denn in der Folge dann jeweils hinverschlagen?
Es gibt diesen Begriff der Alma Mater und als Student war mir überhaupt nicht klar, was man denn unter so einem Begriff versteht. Ich fand das so ein althergebrachtes, altbackenes Konstrukt, was man vielleicht in Burschenschaften verwendet oder so. Erst im Nachhinein habe ich eigentlich so die Tragweite dieses Begriffs verstanden und ja, ich habe eine Alma Mater und die ist in Freiburg im Breisgau. Ja. Das kann ich klar so sagen. Dort hatte ich mein Studium begonnen. In einer Universität, die sehr akademisch orientiert war, sehr grundlagenlastig, sehr intensiv das Studium, aber gleichzeitig vielleicht auch durch die privilegierte Lage, die einfach international auch attraktiv ist, sehr international ausgerichtet. Jeder Student, der Ambitionen hatte, auch ins Ausland zu gehen, konnte ins Ausland gehen und ich habe von dieser Möglichkeit großzügig Gebrauch gemacht und war eben tatsächlich ein Jahr in Grenoble in Frankreich. Dann ein PJ-Tertial in Granada in Spanien und meine Doktorarbeit habe ich im Prinzip auch im Ausland gemacht für ein Jahr in Oxford in England.
Und im Anschluss sind Sie direkt nach Tübingen gegangen oder gab es noch eine Zwischenstation?
Zwei von den drei PJ-Tertialen hatte ich noch in Karlsruhe im Vincentius-Klinikum gemacht, sodass ich da auch nochmal eine neue Stätte hatte und dann war tatsächlich die Aufnahme meiner ärztlichen Tätigkeit in Tübingen. Ich hätte mir damals im Traum nicht vorstellen können, dass ich so lange in Tübingen bleibe. Am Ende waren es fast 10 Jahre, davon ein Jahr in der berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik in Tübingen unter Professor Stöckle. Die restliche Zeit eben in der Orthopädie. Gerade durch das, sagen wir mal, vielfältige Engagement sowohl in Lehre als auch in der Forschung fand ich es dann aber immer doch schwierig, die Reißleine zu ziehen und war sehr erfüllt von meiner Tätigkeit, sodass ich gar nicht realisiert habe, wie die Jahre ins Land gingen. Und jetzt war aber dann doch tatsächlich ein guter Zeitpunkt gekommen, nochmal nach neuen Horizonten Ausschau zu halten. Da freue ich mich sehr, dass ich jetzt hier in Aachen einfach mich nochmal weiterentwickeln darf und vielleicht auch ein bisschen von dem, was mir so mit auf den Weg gegeben wurde, hier mit einbringen kann.
Das freut uns auch. Jetzt muss man ja sagen, Vorurteile und Stereotypen sind ja dafür da, um gepflegt zu werden. Der Unfallchirurg und der orthopädische Chirurg, der gilt ja ein bisschen immer so, das ist schon etwas wuchtigeres Kaliber. Ne? Ist vielleicht nicht die feine Mikrochirurgie, sondern da geht es auch manchmal wirklich um Krafteinsatz. Warum haben Sie sich denn gezielt für diesen Bereich entschieden oder wäre noch ein anderer chirurgischer Bereich auch möglich gewesen?
Die Medizin ist wirklich sehr vielfältig. Man macht sich, glaube ich, gar keine Vorstellung davon, wie vielfältig das tatsächlich ist. Und die Wahl für damals noch Orthopädie, jetzt ist ja Orthopädie-Unfallchirurgie, aber die Wahl für die Orthopädie war für mich auch eine sehr späte Entscheidung. Ich war in meinem Studium unwahrscheinlich fasziniert. Ich hatte es schon anklingen lassen, auch so von der Vorklinik, die Grundlagenfächer, fand ich unwahrscheinlich spannend. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Physiologie, gerade die Physiologie der Niere, die Physiologie des Herzens. Dort hatte ich in Freiburg auch Professoren, die wirklich viel Freude an der Materie vermittelt haben. Und meine Zeit im klinischen Studienabschnitt war dann so durch diese Auslandsaufenthalte stark geprägt von Horizonterweiterung, sodass ich eigentlich erst in der Staatsexamensvorbereitung so wirklich entscheidungsfokussiert war, wie es denn nun weitergehen soll. Und da hatte ich das große Glück in meinem praktischen Jahr, in meinem akademischen Lehrkrankenhaus eine Konstellation von Kommilitonen anzutreffen, mit denen ich mich einfach sehr, sehr gut verstanden habe. Wir waren so je nach Tertial um die 8 Studenten und hatten dann mit so einer tollen Eigendynamik uns selbst Unterricht organisiert, wo immer jeder Student für die anderen Studenten Unterricht gehalten hat, sodass wir praktisch aus erster Hand Einblick in die verschiedenen Fachbereiche bekommen hatten. Ein guter Freund von mir, der mittlerweile auch Oberarzt in einer großen Orthopädie-Unfallchirurgie in Deutschland ist, hatte damals eben das PJ-Tertial Orthopädie gemacht und mich durch seine Begeisterung für das Fach angesteckt und mich davon dann überzeugt, Orthopäde zu werden.
Ja. Wenn Sie so ein bisschen, in welchen Aspekten der Orthopädie, das ist sicherlich wiederum, wenn man es beschreiben wollte, auch recht vielfältig. Also was aus diesem Themengebiet interessiert Sie besonders oder worauf fokussieren Sie sich konkret? In der Klinik, aber auch in der quasi forschungsseitig?
Also der Fokus in der Klinik, der ist natürlich mit fortschreitender beruflicher Tätigkeit immer klarer definiert, weil man muss sich entwickeln, man muss da Prioritäten setzen, sich spezialisieren. Und meine klare Spezialisierung liegt jetzt im Bereich Gelenkersatz primär oder auch der große Revisionsgelenkersatz. Und ich komme aus einer Klinik, in dem die Tumorchirurgie noch einen großen Stellenwert hatte, was sehr angenehm ist, wenn man auch viel Revisionschirurgie für die Gelenke macht, weil natürlich die großen Tumoroperationen auch oft verbunden sind mit ganz großen Gelenkersätzen. Da gibt es den Begriff der Megaprothesen, sodass ich dieses Themenfeld als meinen jetzigen klinischen Schwerpunkt bezeichnen würde. In der Forschung entwickelt man sich parallel dazu ja auch weiter und versucht natürlich da in eine Themenrichtung zu arbeiten. Da bin ich tatsächlich selbst noch eher im Bereich Gelenkerhalt orientiert, aber auf jeden Fall auch Gelenke. Die Schnittstelle zur technischen Orthopädie liegt aber da tatsächlich darin, dass ich, wenn ich so in einem Begriff umreißen müsste, würde ich sagen, das Thema, in dem ich mich wirklich gut auskenne und was ich auch weiter verfolge, ist die Mechanobiologie des Gelenkknorpels.
Was ja ein relativ faszinierendes, natürliches Produkt als solches ist, wenn man mal guckt, was so ein Knorpel alles aushalten muss, ne? Wie viele Kräfte auf ihn einwirken, wie stabil er auch tatsächlich im Laufe des Lebens eigentlich ist. Und irgendwann verschleißt er vielleicht, aber auch nicht bei jedem. Was würden Sie denn sagen, was ist so Ihre, wenn Sie so zurückblicken und ein bisschen in die Zukunft schauen, was hat sich da in den letzten Jahren geändert? Sind das große Umwälzungen im medizinischen Fortschritt, die wir da sehen? Also manche Kollegen beschreiben ja manchmal, dass man jetzt 3D-Modelle hat, individuelle Prothesen oder Co. Oder geht es eher auch um Verträglichkeiten von Produkten oder um Haltbarkeiten? Also komme ich damit jetzt länger aus? Oder was sind da so die großen Innovationsstränge?
Also was Sie wirklich sehr, sehr treffend beschrieben haben und diese Faszination lässt mich auch nicht los, ist, wie es möglich ist, dass ein Gewebe, was so scheinbar schlicht anmutet im Vergleich zu anderen Geweben, wenn man sich mal die verschiedenen Zellpopulationen der Niere anschaut im Vergleich dazu oder der Leber, im Gelenkknorpel befinden sich Chondrozyten und eigentlich war es das dann auch. Und trotzdem sind die Belastungen, die auf das Gelenk wirken, enorm und andauernd. Und eigentlich gibt es auch nicht wirklich große regenerative Kapazitäten. Und trotzdem funktioniert dieses Gelenk, wenn es keine größeren Unfälle erleidet und jetzt nicht die Anatomie ungünstig ist, Jahrzehnte erfolgreich. Also das ist wirklich sehr beeindruckend. Und diese Faszination erfahre ich auch immer wieder in meiner Forschung. Wenn wir über Entwicklungen reden, dann gibt es, glaube ich, zwei grundsätzliche Phänomene in der Forschung. Das eine ist, ich glaube, man sagt dazu auch lineare Entwicklung, dass mit einer gewissen Beständigkeit aufgrund der kontinuierlichen Investitionen finanzieller und zeitlicher Art, die man tätigt, Entwicklungen vorangetrieben werden, die grundsätzlich schon erkennbar sind. Und das ist auch das Gros der Forschung, was passiert, an dem wir selbstverständlich auch beteiligt sind. Und da kann man auch relativ gut absehen, wie sich Dinge entwickeln. Ich glaube, so ein bekanntes Beispiel ist die Prozessorleistungsfähigkeit im Computerbereich. Einfach weil es alle so und so viele Jahre verdoppelt sich die Speicherkapazität und die Prozessgeschwindigkeit. Und so ähnlich kann man das in unserem Fachbereich auch extrapolieren. Und dann gibt es tatsächlich Umwälzungen. Und diese Umwälzungen, die passieren immer, wenn irgendjemand auf die Überholspur abbiegt und mal was ganz Unkonventionelles macht. Und das sind dann manchmal auch große Überraschungen, die vielleicht gar nicht so absehbar sind. Vielleicht allgemein formuliert steht sicherlich am Anfang immer die Notwendigkeit. Ja. Sagt ja immer, Not ist irgendwie die Mutter des Erfinders oder so ähnlich. Mhm. Not macht erfinderisch. Also wenn wir Probleme definieren, dann können wir auch daran arbeiten, diese zu verbessern. Und da gibt es natürlich in meinem klinischen Bereich ganz klar Problemfelder, wo wir uns Verbesserungen erwarten. Dazu zählt immer mehr die Infektionsproblematik, gerade im Bereich der Endoprothetik. Im Bereich der Osteointegration, also der knöchernen Verankerung von Prothesen im Knochen, hat sich unwahrscheinlich viel getan bereits in den letzten Jahren. Durch ein Zusammenspielen von verschiedenen Forschungszweigen, die nun so Hand in Hand ineinander greifen. Dazu gehören Fortschritte in der Fertigungstechnologie, 3D-Druck, gleichzeitig Weiterentwicklung in den Materialwissenschaften, was die Stabilität der Materialien betrifft, auch die Elastizität, dass die der Elastizität des Knochens angeglichen werden kann. Dann dieses biomechanische Verständnis, wo denn Prothesen tatsächlich verankern müssen. Also da hat sich wahnsinnig viel getan und ich bin auch gespannt auf die Langzeitergebnisse, die wir mit unseren jetzigen modernen Prothesen erreichen. Das werden wir ja erst in 20 Jahren erfahren. Aber da bin ich tatsächlich zuversichtlich, dass wir ganz großes Stück Wegstrecke gegangen sind durch Verbesserungen in diesem Bereich.
Ich meine, es lässt einen fast ein bisschen ehrfürchtig werden, wenn man überlegt, selbst mit hochkomplexen Prothesen und vielleicht eine Tragezeit von 20, 25 Jahren, das Kniegelenk als solches begleitet einen 60 Jahre unter Umständen. Ja. Ist Verschleiß unausweichlich? Trifft das jeden? Manchmal trifft man Marathonläufer, die laufen ihr Leben lang unheimlich viel, haben offensichtlich keinen Verschleiß. Also, oder hat das mit der Art und Weise zu tun, wie ich mich bewege? Oder kann man Verschleiß vielleicht auch vermeiden? Oder ist es einfach nur die Regelmäßigkeit der Nutzung?
Nun, zum einen kann man ja schon mal so vorwegschieben, dass der Gelenkknorpel für die Lebenszeit, die uns die Biologie in, sagen wir mal, dem sehr ursprünglichen Leben vorgesehen hat, ja ausreicht. Also, dass jemand Arthrose bekommt vor dem 40. Lebensjahr, ist selten. Und eigentlich auch nur dann, wenn tatsächlich ungünstige Formgebungen der Gelenkpaarung vorliegen. In dem Moment, wo das Gelenk regelhaft ausgebildet ist, hält es auch sogar noch wesentlich länger und kann auch ein ganzes Leben lang halten. Der Abnutzung kann man sich nicht ganz grundsätzlich entziehen, weil der Körper natürlich altert. Mhm. Und im Zuge dieser Alterungsprozesse, wir sehen das am ehesten ja an der Haut, merkt man schon, dass die Hydratation des Gewebes nachlässt. Und das passiert tatsächlich auch im Knochen und dadurch sinkt die Gleitfähigkeit, es entstehen leichter Anrauungen der Oberfläche, dann erhöht sich der Reibungskoeffizient und der Verschleiß nimmt zu. Also das sind so Prozesse, die kann man bisher nicht grundsätzlich umkehren. Trotzdem muss man schon sagen, dass letztendlich unser Lebensstil auch maßgeblich dazu beiträgt, dass unsere Gelenke verschleißen. Ein großer Risikofaktor ist eine dauerhafte Entzündung im Gelenk, wie man sie von der rheumatoiden Arthritis kennt. Aber was man jetzt zunehmend versteht, ist, dass tatsächlich auch starkes Übergewicht so eine Entzündungsreaktion verursachen kann. Dann aber natürlich auch unsere berufliche Tätigkeit, die für die meisten Menschen doch mittlerweile eher im Sitzen stattfindet. Der Knorpel ist nicht belastet, den ganzen Tag in einer mehr oder weniger immobilen Position. Dort drückt sich die Flüssigkeit aus dem Knorpel raus und dann ist Feierabend und dann meinen wir, in einer Stunde beim Fußballspielen alles nachholen zu müssen, was wir an Bewegung im Laufe des Tages versäumt haben. Und diese Kombination ist ganz ungünstig für den Knorpel und letztendlich langfristig dann natürlich auch mit erhöhtem Verschleiß verbunden. Und wir haben es schon angesprochen, wenn sich an der Form etwas ändert, dann geht es auch wirklich schnell. Und wenn man nach einem Unfallereignis einen Schaden in der Gelenkkonturierung behält, dann trifft im Regelfall die Arthrose einen deutlich verfrüht.
Jetzt bin ich Aspirant für das Fach Humanmedizin. Ich spiele mit dem Gedanken, mich im Bereich orthopädische Chirurgie zu versuchen. Was ist denn so Ihre Erwartungshaltung? Was macht denn einen guten orthopädischen Chirurgen aus? Was bringt man so von Natur aus mit?
Meine Erfahrung im Kommilitonenkreis damals und jetzt auch heute im Kollegenkreis ist die, dass wenn man so einen Archetyp definieren darf, der Mediziner als solches sehr vielseitig interessiert und sehr neugierig ist. Und ich glaube, dass am Ende des Tages tatsächlich die Tätigkeit des Arztes an sich das ist, was unser Tun definiert und auch das Berufsbild prägt und was einen durch den Alltag trägt, sodass die eigentliche Wahl der Fachdisziplin nur die Ausdifferenzierung besonderer Neigungen und Fähigkeiten ist, die man vielleicht sowieso mitbringt oder die man weiterentwickeln möchte. Insofern ist das ein Prozess, der im Laufe der Jahre durchaus reifen darf. Wenn wir das mal als Grundlage nehmen, dann ist es sicherlich so, dass gerade der Bereich Orthopädie-Unfallchirurgie natürlich besonders spannend ist für Kolleginnen und Kollegen, die Interesse an Bewegung und an Sport haben, weil sie in diesem Fachbereich natürlich die Möglichkeit haben, eigentlich irgendwie ihr Hobby auch mit ihrem Beruf zu verbinden. Und die Neugier und Liebe und Leidenschaft für das Fach, die sind für den langfristigen Erfolg und für die langfristige Zufriedenheit auch mit dem eigenen Tun, glaube ich, ganz wesentlich.
Ist das naiv zu glauben, dass man später auch immer noch so Glücksmomente im Beruf hat, die man vielleicht am Anfang mal hatte, die ursprünglich dafür waren, dass man das mal gewählt hat? Oder weicht das irgendwann einer relativ nüchternen, alltäglichen klinischen Routine?
Ich glaube, wenn Sie diese Frage verschiedenen Ärztinnen und Ärzten stellen, werden Sie verschiedene Antworten bekommen. Was sicherlich schon der Fall ist, ist, dass man im Laufe seiner beruflichen Laufbahn viel Routine aufbaut. Da muss man auf der anderen Seite aber auch sagen, die braucht man ganz unbedingt, denn erstens mal wird man auch älter und der Beruf ist körperlich und mental sehr fordernd und die Routine rettet einen da vor Überlastung, das muss man schon irgendwie so sehen. Dann ist es natürlich auch so, dass wenn man dauerhaft brennt und sich weiterentwickeln möchte und auch die Medizin voranbringen möchte, dann bewegt man sich ja dauerhaft in Grenzbereichen. Und auch dafür braucht man Routine, weil das immer die Rückfallebene ist, die einen absichert in seinem Tun. Insofern ist Routine jetzt nicht unbedingt etwas Negatives, sondern in vielen Bereichen was ganz Wesentliches, was wir auch brauchen. Und wo man jetzt seine Punkte im Alltag findet, die einen dann noch mit diesen Momenten erfüllen und sagt, heute war wieder das besonders schön. Das ist, glaube ich, sehr individuell, auch abhängig von den eigenen Neigungen. Da gibt es sicherlich viele Kollegen und gerade an der Universität wird man die natürlich finden, die das weiterhin im fachlichen Bereich auch so wiederfinden. Gerade im Bereich der Tumorchirurgie ist natürlich jeder Patient eine neue Herausforderung und das wird auch absehbar so bleiben. Und dann wird die Universität natürlich auch perspektivisch weiterhin für die medizinische Versorgungslandschaft in Deutschland immer das Ende der Wegstrecke sein. Also alle Fälle, die andernorts nicht mehr adäquat versorgt werden können, werden als letzte Wiese an die Universität geschickt. Da gehen einem die Herausforderungen nicht aus. In der breiten Versorgung mag das anders aussehen. Ich komme selber auch aus einem Haushalt. Mein Vater war jahrzehntelang niedergelassener Orthopäde. Und was mir da so mit auf den Weg gegeben wurde, ist, dass das, was nie ausgeht, das Menschliche ist. Ich bin sehr dankbar dafür, dass er mir das mit auf den Weg gegeben hat, weil ich tatsächlich auch der Meinung bin, dass auch in solchen Hochleistungskliniken wie der Universität das ein ganz wesentlicher Bestandteil des Alltagserlebens für Arzt und Patient sein muss, dass das Menschliche die Momente im Alltag schafft.
Warum ist es für mich als sozusagen Neuling besonders wichtig, eine Facharztausbildung im Rahmen einer Universität zu genießen? Ich könnte ja auch an einen Grund- und Regelversorger irgendwo hingehen, wo ich wahrscheinlich immer ein klar umrissenes Setting an Eingriffen habe, die sich relativ häufig ähneln. Was ist hier das Spezifikum? Also was finde ich hier an diesem Ort?
Also alle Systeme haben ihre Daseinsberechtigung. Jede Lokalität wird also ihre Stärken einbringen können und auch ihre Schwächen. Und sicherlich ist das, was die Universität so besonders macht, die unwahrscheinliche Breite des Faches, der man exponiert ist. Und viele Dinge muss man gar nicht unbedingt selbst beherrschen und verinnerlicht haben. Aber es ist unwahrscheinlich, wie viel der menschliche Geist doch auch passiv aufnehmen kann. Und oft reicht es schon, dass man einen gewissen Wiedererkennungseffekt leisten kann und sich dann darauf beziehen kann, das habe ich schon mal gesehen oder das hat der und der damals so behandelt. Und dann hat man einen Anknüpfungspunkt, wo man weitermachen kann. Diese Schulung, das ist, glaube ich, weiterhin das Alleinstellungsmerkmal der Universität. Insofern kann man schon den jungen Leuten auf jeden Fall nahelegen, zumindest einen Teil ihrer Weiterbildung sicherlich an einem Universitätsklinikum zu machen.
Jetzt sind Sie ja schon haben Sie gerade gesagt, 20 Jahre währenden langen Weg gegangen über Promotion, Habilitation, Facharztausbildung, verschiedene Standorte. Was würden Sie jungen Leuten mit auf den Weg geben? Worauf müsste man denn da idealerweise achten oder was ist vielleicht ein Essential Ihrerseits?
Also wenn ich so drei Ratschläge an mein jüngeres Ich geben dürfte, dann würde ich zum einen klar sagen, dass man wissen muss, dass Arzt sein einfach bedeutet, dass man ein Leben lang lernen muss. Und in diesem Zusammenhang ist Beständigkeit der Schlüssel zum Erfolg unter den Belastungen des beruflichen Alltags, mit den eigenen Kräften über die Jahre haushalten und sich trotzdem stets weiterzuentwickeln. Als zweites ist, glaube ich, wichtig zu realisieren, dass man als Arzt ein Leben lang große Erfolge feiern wird. Man wird aber auch immer wieder scheitern. Um in diesem Spannungsfeld sich langfristig gut bewegen zu können, braucht man von sich eine klare Definition von sich selbst, von den eigenen Werten und den eigenen Prioritäten. Und auch das ist natürlich ein Prozess, der nie endet. Aber dennoch ist es so, dass gerade im Studium im Vergleich zur späteren beruflichen Tätigkeit doch noch ganz andere Freiräume vorliegen, um diese Art der Selbstdefinition vorzunehmen. Und dieses Rüstzeug dient einem dann wirklich jahrzehntelang. Und als letztes kann ich, denke ich, sagen, dass die Medizin unwahrscheinlich ausdifferenziert geworden ist. Damit ist sie auch unüberschaubar geworden. Insofern ist klar, dass sie ein starkes Team brauchen, in dem sie sich bewegen, um als Abteilung wirklich Hochleistungsmedizin leisten zu können und zur absoluten Spitze zu zählen. Und das Schöne daran ist, dass wenn sie ein gutes Team haben, dann macht es auch einfach mehr Spaß.
Ja, schöner hätte ich das, glaube ich, gar nicht sagen können. Herr Professor Hoffmann, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke auch ganz herzlich.